Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten deutschen Popkünstler aller Zeiten, Sascha. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich über seinen Song If You Believe, aber Sascha konnte und kann noch viel mehr.
Wir sprechen heute mit Sascha über Identität und Erfindung, über die ersten musikalischen Schritte in einer Kneipe in Herford, über 50 Pfennig für die Jukebox und Mastermind und über If You Believe It, den Song, den Sascha eigentlich gar nicht singen wollte.
Ich habe Martin verboten, das zu tun. Er singt trotzdem.
Und darüber, dass Dick Brave zurück nach Deutschland kommt.
Wir reden, und keine Sorge, Martin singt nicht nochmal. Wir reden über Rock'n'Roll, über Comebacks, über Zweifel und Neuanfänge. Schön, dass ihr zuhört. Ganz viel Spaß mit Dein erstes Mal und Sascha. Ja, herrlich. Moin und herzlich willkommen. Martin, schön, dass du da bist.
Moin Arndt, moin Sascha.
Hello, hallo zusammen.
Sascha, wir haben es immer so bei uns im Podcast, dein erstes Mal, besondere erste Male, die unsere Gäste bewegt haben, beschäftigen. Heute bei dir natürlich naheliegend dein erstes Mal Musik, als du Musik bewusst wahrgenommen hast, als etwas für dich, das dich ja bis heute dran gehalten hat. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen geguckt, es hat vielleicht so ein bisschen was mit Herford zu tun. Ich komme aus Minden, deswegen da die Frage, dein erstes Mal Musik, deine bewusste Wahrnehmung.
Also ich bin in Soest geboren und aufgewachsen. Meine Familie mütterlicherseits kommt tatsächlich aus Herford. Ich habe da auch viel Zeit verbracht in meinem Leben. Und wir sind ein sehr musikalischer Haushalt. Also mein Opa väterlicherseits hatte so 10, jetzt kommt's, Akkordeä an der Wand. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder aber einfach Akkordeons sagt oder Akkordeä. Das finde ich eigentlich am coolsten.
Ey, und, du hast doch die Geschichte bestimmt schon ein paar Mal erzählt. Hast du noch nie rausgefunden, wie der Plural von Akkordeon ist?
Ich wollte immer diesen Gag mir beibehalten. Ach so, ich wollte immer, dass es komisch klingt und Leute denken vielleicht, oh, jetzt gucke ich selber mal nach, ob das wirklich richtig ist. Ich
aber behaupte sind das einfach. Schifferklaviere?
Ja, sagt das man sind, das genau, die Mehrzahl von Akkordeon. Das
sind Schifferklaviere, ne?
Ja, Schifferklaviere, ja. Quetschkommode.
Quetschkommode?
Ja. Und da hatte mein Opa sehr viel an der Wand und konnte sie auch bedienen. Allerdings habe ich davon nicht mehr so viel mitgekriegt, weil er sehr früh, also aus meinem Leben gegangen ist. Er hatte aber auch so eine Orgel, so eine zweistöckige Orgel, da habe ich auch immer gerne schon als Zweijähriger drauf rumgedrückt und so. Das war wirklich toll. Also mit Musik hatte ich schon mal viel zu tun. Meine Eltern haben viel Musik gehört. Mein Opa und meine Oma väterlicherseits hatten eine Kneipe. Meine Mutter kommt aus einer Schaustellerfamilie. Da wurde auch immer viel Musik gemacht, Musik gehört vor allem, viel getanzt. Also ich bin schon mit Musik ist mir in die Wiege gelegt worden. Aber so das erste Mal so richtig bewusst Musik hören war tatsächlich, als ich so mit, ich schätze mal so 3 Jahren zum Leidwesen meiner Eltern morgens um 6 meinte, ich müsste jetzt Disco machen und Elvis Presley selbstständig auf den Plattenteller gelegt habe und Return to Sender gehört habe und dabei mir Toast auf einer Lavalampe gegrillt habe. Also Das war so das Erste. Und dann habe ich immer, weil du Herford angesprochen hast, das ist auch eine lustige Geschichte, da habe ich, da hatte meine Tante wiederum, also irgendwie Kneipe und Kneipe und bin Kneipenkind und Schausteller, die haben gerne Musik gehört und in der Kneipe meiner Tante wiederum in Herford, da gab es eine Jukebox. In der Jukebox, ich habe immer Mastermind gegen die alten Herren. Wir waren da mal so ein halbes Jahr gewohnt, als meine Eltern sich das erste Mal haben scheiden lassen. Da haben wir bei meiner Großtante gewohnt, Tante Lotti. Und Tante Lotti hatte eine Kneipe und da gab es eine Jukebox. Und da gab es diese alten Männer, die Stammgäste, sage ich jetzt mal, die da damals natürlich noch Kette rauchend und immer so ein Bier, wo man immer dachte, es wäre das Gleiche. Also es sah immer so aus, als würden die den ganzen Nachmittag und Abend immer das gleiche Bier trinken, weil es immer halb voll war. So, und bis ich dann irgendwann mal rausgefunden habe, dass die immer auf gleiches Maß wieder raufzapfen und so, damit so, das ist wirklich super. Und gegen die habe ich dann immer Mastermind gespielt, dieses Spiel mit den Griffen, mit den Farben und so, wo man dann ne, so innerhalb von 10 Versuchen versuchen muss, was der andere für eine Farbenreihenfolge sich da gesteckt hat. Und da habe ich relativ häufig gewonnen oder die haben mich gewinnen lassen und dann habe ich mal 50 Pfennig bekommen. Mit den 50 Pfennig habe ich dann die Jukebox bedient. Und da war eins meiner ersten Lieder, was ich cool fand, obwohl ich nie verstanden habe, warum jemand auf Englisch eine Kuh besingt. Das war Daddy Kuh von Bonnie M. Ich war 4. Entschuldigung.
Ja, das ist das Beste, wie man so Songs wahrnimmt und hört.
Ja, die typischen Verhörer damals und so. Bei mir war es Daddy Kuh. Wer ist denn diese Kuh, die Daddy heißt? Es war auf jeden Fall sehr schön und ich habe das schon immer sehr abgefeiert, Musik und Musik hören, aber dann auch irgendwann natürlich Musik machen.
Genau, wann kommt da dieser Switch? Also ich meine, ein gewisses musikalisches Talent kann man dir jetzt nicht absprechen, um das mal so zu sagen. Aber das ist ja von diesem, ich höre und hab Spaß zu dem Moment, wo man sich dazu entscheidet, das ist der Weg, den ich auch mal beruflich gehen möchte, das ist ja ein weiter Weg. Also wann hat es bei dir so Klick gemacht und du hast gemerkt, jo, das ist was, das könnte ich professionell machen.
Also es war, der Wunsch war schon, hat sich schon sehr früh manifestiert, dass ich sowas, also nicht unbedingt, dass ich bin jetzt nicht der geborene Musiker. So, ne? Also das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich habe mich immer eher schon als der Unterhalter gesehen, also der Entertainer. Ich habe mit meiner Oma, natürlich fand ich die Sänger gut, ich fand Elvis gut, ich fand ganz viele tolle Soul-Sänger gut und so, das waren so, klar, dann ging das so über die Musik, aber dann kamen die ersten Fernsehsendungen, wo ich so Peter Frankenfeld und Peter Alexander Shows geguckt habe und so. Und da saß ich da in meinem Frotte-Schlawanzug auf der Couch mit Bockwurst in der Hand, frisch gebadet und habe mit meiner Oma und hab
guck mal, schönes Kindheitserinnerung. Du schmeißt hier gerade so wunderschöne Bilder in unsere Köpfe.
Wirklich.
Ich denke die ganze Zeit an dieses Herforder-Pilz. Na, das so ein bisschen so richtig schön so schimmert in diesem Glas. Jetzt kommt Sascha in Frotte mit einer Bockwurst in der Hand. Also was kommt da noch? Was kommt denn heute noch? Ich freue mich.
Der Schnuckerschrank von meiner Oma.
Was? Okay, also. Der Schnuckerschrank. Ne, den gibt es bei meinen Eltern immer noch. Ich komme aus Wanne-Eickel, tiefstes Ruhrgebiet, da gibt es immer noch diesen diesen Schnuckerschrank. Was war da drin? Also was war das Erste, was du gegriffen hast, als du in den Schnuckerschrank gepackt hast? Lass mich raten, es war entweder Mon Cherie oder es waren diese, wie heißen die denn noch? Also so Colorado-Style von Haribo. Eins von beiden?
Nee, bei uns, also bei meiner Oma war das, also als ich das erste Mal aufgemacht habe, den Schrank, also nicht das erste Mal, aber das war immer so ein ähnlicher Geruch, der da rauskam. Das war ein kruder Mix aus alten Flips und After Eight.
Wow, das ist das. Aber After Eight ist gut.
Das hat aber auch so, wenn man das aufgemacht hat, als wäre es Vakuum verschlossen gewesen. Ne? Das hat so ein kleiner so gezischt. Ne? So und dann kam das da raus. Und irgendwie war es. Aber wenn ich mich daran jetzt zurückerinnere, war es total heimelig und ich kriege so ein bisschen Gänsehaut, weil ich denke so, ah Mann, ey, das waren noch so Kinder, da war man Kind, unbeschwert, da durfte man länger aufbleiben bei seiner Oma, hat den Schnuckerschrank geplündert, hat sogar, um ihr zu gefallen, After Eight gegessen, obwohl man es nicht mochte. Also Orangenstäbchen gab es ja auch damals. Orangenstäbchen, Schokostäbchen mit so komischer, die waren fies, ne? Nee, ich kann ich auch nicht. Boah. Aber Flips, ich war eher so salzig und so. Ich fand Flips geil und so. Und die waren aber immer, da alles bei meiner Oma im Schnuckerschrank war in alten dänischen Keksdosen verpackt. Mhm. In der Mangelung an Tupperware oder Tupperware hat sie immer diese alten Keksdosen aufbewahrt, wo diese einzelnen, so wie heute bei so Brownies irgendwie diese einzelnen Tütchen so waren, aber alle zusammen in einer Dose. Und wenn das alle war, dann kamen da die Flips rein.
Ja. Zweitverwertung. Bei uns, bei meiner Oma, um das mal kurz zu sagen, das könnte man heute wahrscheinlich auch nur noch schwer anbieten, waren es die Schokoladenzigaretten. Und dann hat man halt schon mit 5, 6 Jahren dann da so getan.
Es nur noch.
Genau. Ne? So. Aber nochmal kurz zu dem
Schluss. Und dann wunderte man sich plötzlich mit 16, als man das erste Mal in einer richtigen Kippe gezogen hat, was das für ein Scheiß ist.
Habe ich ja nie. Habe ich,
ach so.
Habe ich nie.
Natürlich nicht. Deswegen hört aber er auch so gut.
Deswegen höre ich das nicht. Was du gerade mit dieser Orange angesprochen hast, nur mal kurz, um so ein Meinungsbild einzufangen. Softcakes wird bei uns zu Hause sehr viel gegessen. Gehört eigentlich verboten, oder?
Ich feiere die, muss ich sagen. Ich feiere die schon.
Das hatte so, also in der Zeit, als sie auch bei uns ständiger Begleiter waren, also meine Oma liebte das. Ne? Meine Oma liebte alles, was so mit Frucht war. Ich konnte das überhaupt nicht leiden. Ne? Also das war, für mich war entweder, also ein Keks, Vanillekipferl, irgendwas Keks und ein Glas Milch oder Kakao dazu. Das war so eine Kombi. Schoko und Kuchen, das passt zusammen. Aber nicht Orangen-Glibber-Füllung mit Schoko und Biskuit-Weich-Ding.
Aber so aus dem Kühlschrank. Das ist ja auf so der Lifehack. Ne? Wenn du das jetzt ist, Kühlschrank.
Es ist dieser Fruchtanteil, der es nicht für mich nicht perfekt gemacht hat, sondern der eher dann so eine Milchcreme noch rein. Dann würde ich sagen, okay, ja, wir sind wieder im Game.
Aber diese,
diese Glibber-Orangen. Ich glaube, vielleicht sieht man das heute anders. Ich habe es aber ewig nicht mehr probiert, weil ich immer so dachte, danach, ich müsste mir den Mund auswaschen oder so die Zunge abkratzen, so, weil ich mochte es nicht gerne. Genau wie die orangen Stäbchen, von denen ich erzählt habe, die mochte ich auch nicht. Die hat meine Oma geliebt, aber diese so flüssige, man kann sich auch vorstellen, dass das damals noch nicht unter irgendwelchen besonderen Nahrungsstandards produziert wurde. Gerade so in den 70ern, wenn man da Orangenstäbchen hinten drauf, da war das, was hinten drauf stand, größer als was vorne drauf stand. Also das, und da war ganz viel E. Also eigentlich war nur E. Also es stand überall E davor.
Wir sind irgendwie abgeschweift, ne?
Ich habe aber trotzdem bitte eine ganz kurze Sache, um bei dem Thema zu bleiben. Nimm 2 Bonbons.
Sind orange.
Dann gut.
Immer orange.
Bis sie weich werden.
Ach so.
Da ist nämlich dann
zum
auch
Kern kommt.
Exakt.
Mhm. Echt?
Dann versuchst du die aus dem Mund zu kriegen und wegzutun. Dann ist alles vorbei.
Obwohl, da war meine Neugier, ich glaube, meine Neugier immer größer. Also was heißt Neugier? Irgendwann wusste man ja, was drin ist. Aber irgendwie war es so ein Ziel. Das war so eine Challenge. Wir lutschen so lange rum, bis man endlich zum weichen Kern kommt. Oder bei den Zauberkugeln. Sorry, jetzt bleiben wir dabei. Bei den Zauberkugeln, wo man immer wieder mit den siffigen Spielplatzfingern die aus dem Mund gefischt hat, um zu gucken, welche Farbe. Das sind so Kugeln, so richtige Mundblocker, ne? So Riesenkugeln, die man im Mund genommen hat und gelutscht hat. Und dann war immer, musste man gucken, dass die hatten 7 oder 8 verschiedene Farbschichten und dann immer wieder rausgenommen, oh, jetzt habe ich blau, oh, jetzt habe ich gelb. Und am Ende war es ein Kaugummi. Das waren die Zauberkugeln.
Wie kriegen wir den Dreh? Also das Problem ist ja, wenn wir uns, also ich weiß nicht, ja schon Martin und ich, wenn wir uns jetzt da so reinsteigern würden, dann würden wir jetzt 60 Minuten nur über sowas.
Nur über Süßigkeiten, über
könnte man 80, gut machen, 70, 80er, so was man so im Freibad so gegessen hat, so früher. Oh, kennt ihr euch, also jetzt darf ich auch noch einen.
Ja.
Kennt ihr euch noch an Double Dip erinnern? Das, wo rechts dieses Stäbchen war und diese beiden Brause-Dinger und dann konnte man das Stäbchen, hat man so angelutscht und dann hat man erst in Orangenpulver und dann Zitronenpulver und dann hat man es abgeleckt. Sascha, du nix. Du erinnerst dich, oder? Sind wir vielleicht die 2 Jahre älter als Martin?
Ja, wir sind wahrscheinlich der Martin.
Knapp. Ja.
Kennst du nicht, Martin? Double
Dip, ehrlich. Double Dip, super.
Boah, sensationell.
Super. Das gibt's heute in so ähnlich in Nutella-Form.
Das stimmt. So, Peter Frankenfeld. Ja,
Wie kriegen wir jetzt Peter Frankenfeld? Pass auf, Zauberkugel. So. Mini-Playback-Show.
Hey, perfekt. Peter, du bist Frankenfeld, der Entertainer. Ja, sauber. So. Weiter geht's. Also, dann ich schmeiß dir den Peter Frankenfeld-Ball wieder zu und bitte dich vorzusitzen.
Ja, es ist so, ich habe dieses Entertainer, ich fand das so toll, was die gemacht haben. Ich fand das toll, dass sie einfach auch, selbst wenn sie es nicht so, irgendwas nicht so gut konnten, also nicht perfekt konnten, wie zum Beispiel singen. Peter Frankenfeld konnte jetzt nicht unbedingt toll singen. Peter Alexander wiederum konnte sehr toll singen. Aber die haben irgendwie alles gemacht. Auch Rudi Carrell war jetzt nicht der begnadetste Sänger und Tänzer. Er hat es aber trotzdem gemacht. Dafür konnte er mega geile Sketche spielen und moderieren und also so dieses ganze Full Monty Ding. Das war so immer mein Ziel. Ich dachte, das ist doch, das will ich irgendwann mal machen. Und das wurde einem natürlich nicht auf ein Silbertablett serviert und gesagt, das war ja auch kein Ausbildungsberuf wie Musical-Darsteller oder Schauspieler oder selbst Musik kannst du ja studieren und so. Aber so Entertainment, also wie werde ich denn Entertainer? So, das heißt, irgendeins von dem musste man ja mal, mit irgendeinem musste man ja mal anfangen. Und ich war auf zwei, ich bin eine Zeit lang bis zu meinem Abitur bin ich noch zweigleisig gefahren. Da dachte ich, ich werde entweder Schauspieler oder Musiker. Und dann habe ich so gemerkt, so während der letzten Phase, da habe ich gemerkt, da hat mich die Musik dann doch für sich total vereinnahmt. Da habe ich dann in einer Grunge-Band gesungen und so. Und dann war ich, hatte ich richtig lange Haare und war halt 5 Jahre wirklich Rock, so, ne? Also Grunge, Crossover und so, kurze Hosen, Holzfällerhemd und so. Also ich war komplett andere Welt, als ich vorher war. Und das war gut so und habe auch wirklich daran geglaubt, dass das irgendwann mal funktioniert und dann funktioniert das alles nicht. Und dann funktioniert aber endlich mal was. Und dann bin ich natürlich auch erstmal dabei geblieben. Aber der Wunsch, irgendwann Entertainer zu sein, vielleicht sogar eine eigene Fernsehshow zu haben, vielleicht sogar dieses ganze Hochglanzboden, Las Vegas-Style, so ein bisschen Familienunterhaltung, wieder die Kinder wieder an den Tisch zu bringen, die ganze Familie, an, wie ich vorhin beschrieben habe, mit dem Frottee-Schlafanzug, mit der Bockwurst in der Hand, frisch gebadet, dass alle wieder am Fernseher sitzen zusammen als Familie. Das ist mein größter Wunsch, dass ich das noch hinkriege. Das ist so meine Bucketlist-Karrierending, was ich noch unbedingt noch abhaken möchte.
Hat dir jemand denn während dieser Zeit, wo du dich dann mehr und mehr für die Musik entschieden hast, sozusagen den Weg begleitet und hat gesagt, bleib da dran, mach da weiter, du stehst hier kurz vorm Durchbruch? Oder war das eigentlich nur so ein permanenter Wunsch und irgendwann kam dann ein entscheidender Anruf, ein entscheidendes Konzert? Oder wie hast du dann irgendwann für dich gemerkt, okay, das kann hier weitergehen, das ist keine Spinnerei mehr, sondern das ist jetzt vielleicht Next Step?
Ja. Also zuerst mal, muss man sagen, gab es etlich viele schöne Momente, auch unerfolgreich, aber eben halt schöne Momente, weil man so frei war. Man hat sich so in den Anfang 90er, da war irgendwie, hatte ich das Gefühl, da war alles cool. Da war so Anfang 90er, war so eine Epoche, da kam Techno auf, da kam House-Musik und sowas alles. Und das war so die eine Richtung. Die andere Richtung war Grunge und Crossover. Das war so die andere Mainstream-Richtung in dem Moment. Und darauf konnte man sich so einnorden. Und irgendwie lief's ganz gut im Gesamtpaket, im Weltbild. So hatte ich das Gefühl, dass so alle Menschen sich Mühe gegeben haben, sich auch zu verstehen miteinander und so. Und das irgendwie war das ein gutes. Ich fand die 90er eigentlich, auch wenn's modisch nicht immer ganz ganz parkettsicher war, aber ich fand sonst eigentlich ein gutes Jahrzehnt. Da kam so Girl Power auf, da kam so dieses ganze so wir miteinander und so. Und in der Zeit ging das dann bei mir los. Und diesen einen Moment kann ich nicht sagen, es gab sowas Ähnliches, aber es gab ganz viele Momente, wo ich dachte, jetzt geht's los. Und ich glaube, jetzt haben wir den nächsten, jetzt diesen Wettbewerb, wenn wir den gewinnen als Band, dann kriegen wir den Plattenvertrag. Und immer wieder gab es immer wieder Momente und immer wieder auf die Fresse und immer wieder, nee, doch nicht. Und immer wieder so irgendwann zerreibt das einen natürlich auch in der Hoffnung und in der Motivation. So, trotzdem ist für mich, glaube ich, ganz wichtig, nicht aufzugeben bis zu dem Punkt, wo man dann wirklich aufgibt. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist also, da gibt so eine Seite, die sagt, das kennt man aus allen Bereichen, ne? Das kennt man aus dem Sport, das kennt man von sich selber, wenn man irgendwie eigentlich ein Ziel vor Augen hat und immer wieder kurz davor scheitert. So, das heißt, ich habe schon als Junge habe ich versucht, die 100 Meter unter 11 zu laufen, ist mir nicht geglückt. So, und das ist auch so ein Ding. Weißt du, das ist, und irgendwann muss man sagen, weißt du was, werde ich nicht schaffen. Ich werde nicht schaffen, die 100 Meter unter 11 zu laufen. So, und sobald man das dann... Ich habe es nie geschafft. Ich war kurz davor, aber ich habe es nie geschafft. Vielleicht einmal mit Rückenwind. Und viel Goodwill an der Stoppuhr.
Genau, die Mama hat gestoppt.
Und los. Und so ist es dann halt auch so in der Musik, wenn man dann, also das ist ja nichts, was man wirklich greifen kann. Das ist ja nicht, ne, das ist wie es ist nicht so ein richtig, man lernt sehr viel, aber es ist keine richtige Lehre. Also das ist so, man hat kein, ich mache wie beim Abitur oder so, ne? Das ist ein Ziel, wenn ich das erreiche, dann kriege ich eine Urkunde und fertig. So bei Musik oder Künstler-Dasein ist es so ein bisschen so schwammig. Da man kann es ja auch manchmal gar nicht richtig einordnen, was ist denn jetzt Erfolg? Habe ich vielleicht schon Erfolg und habe es noch gar nicht geschnallt? Oder umgekehrt. Und ich glaube, dass bei mir so ein paar Punkte, der erste Plattenvertrag, das war schon mal so ein Erfolgsding, so, ne, wo ich gedacht habe, ich glaube, jetzt könnte ich davon leben. Das erste Mal, als ich Geld aufs Konto bekommen habe, meine Studentenschulden davon bezahlen konnte, das war so ein Erfolgserlebnis, wo ich dachte, ah, vielleicht klappt's ja doch. So, und das war aber nicht so der eine Magic Moment. Es gab einen Magic Moment, wo es dann für mich abging. Das war so ein Moment bei Viva. Aber davor war ganz viel so ackern, weitermachen, Video drehen, Fotoshooting, bla bla bla, immer noch kein Geld verdienen, immer noch in der 36 Quadratmeter Wohnung im Dortmunder Norden wohnen und schon auf Bühnen vor 100.000 Leuten spielen. So, dann, das war wirklich auch da noch nicht, hat sich das noch nicht sofort eingestellt, dass ich dachte, ja, jetzt habe ich es geschafft, es ist auch zu früh, sowas zu sagen. Aber jetzt habe ich zumindest den Fuß in der Tür, dass ich ab da aus meiner Kraft und aus dem Kraft des Teams, das ich dann um mich herum geschart habe oder das mich gefunden hat, wie auch immer, dann weitermachen kann. Der erste große Punkt, sorry, bin ich so ein bisschen im Blabermodus. Der erste Punkt war so ein Viva-Moment, da war ich mit Young Denae, die ich ja damals begleitet habe, war ich bei Viva. Sie hatte ein Interview bei Viva und ich wollte mir das von hinter den Kulissen mal anschauen, wie das da so läuft, wenn man dann mal berühmt ist, so wie das wohl so ist. Und ich war jetzt schon fast Mitte 20.
Aber war
also
das,
eigentlich schon
Sascha, war das vor oder nach If You Believe? Davor.
Davor. Davor. Das eine bedingte dann das andere. Das war, also dieser Moment bei Viva war, sie hat ein Interview, dann hat sie ein Video gezeigt, dann hat eine junge Dame aus dem Publikum gefragt, ist denn das auch der Sänger, der auf der Aufnahme drauf ist? Und da sagte sie, nein. Das da vorne ist der Sänger, der steht da hinter der Kamera und dann schwenkt er so die Kamera auf mich rum und ich so völlig zerzauste aus dem Betthaare und ohne Kamera mit Dings, ich roten Kopf gekriegt, in die Kamera gewunken und dann ging's dann ab. Da sind die Leute durchgedreht, dann bei Viva. Die Telefonleitungen sind wohl zusammengebrochen, also es war wohl wirklich so richtig, das war so ein, sowas kann man ja nicht planen,
ja.
Moment. Und danach ging das ab, danach war ich dann bei der zweiten Single von Young Denae auch der offizielle Co-Sänger und dann haben wir das Ding umgedreht, haben bei meiner ersten Single dann so ähnlich wie bei Sabrina Setlur dann einfach den Spieß umgedreht, ich habe eine Single gemacht, sie hat ein Feature gemacht und dann ab da und danach kam dann If You Believe. Und If You Believe war dann, da ging es dann richtig, aber es war ein sehr langer Prozess bis dahin.
Du hast mal in einem Gespräch gesagt, dass du damals If You Believe erstmal gar nicht so cool fandest. Ne? So, und dass man sich so reinhören musste. Heute ist das ja so, wirklich auch so im Vorfeld, wenn man, egal wem ich erzählt habe, ey, wir sprechen mit Sascha, ja, If You Believe, Kinder, erinnere ich mich, der Song, jeder kennt den.
Das war ja auch noch die Zeit, wo so Lieder, wenn sie dann mal erfolgreich waren, sehr lange da geblieben sind. Also ich habe neulich nochmal geguckt, If You Believe war, glaube ich, über 50 Wochen in den Charts oder so.
Wahnsinn.
Also das ist fast ein Jahr, ne? Das muss man sich mal vorstellen. So. Und heute irgendwie, da kannst du froh sein, wenn du länger als 2 Wochen da irgendwie in den Top Ten mal rumdümpelst. Und ne, das geht ja alles relativ schnell, so, ne? Dieses Durchwaschen. Gibt immer mal wieder schöne Nummern, die bleiben, aber zu der Zeit war es so, dass ich in Deutschland ist, glaube ich, mit If You Believe nicht über die 3 hinausgeschafft habe, weil vor mir war tatsächlich zu der Zeit Believe von Cher auf 1.
Ja, okay.
Do You Believe von Mariah Carey und Whitney Houston und auf der 3 immer If You Believe von Sascha. Aber
ist
halt
nicht
dafür
dein
sehr
Ernst.
Lange und ich ja und
es war wirklich so, das heißt, du musstest damals einfach nur irgendeinen Song machen mit Belief und das war dann Chartstürmer. Das war eigentlich der Grund für den Erfolg, ne?
Also das ja, ja, das war der. Ich weiß gar nicht mehr, wer zuerst mit dem Ding aus der Kiste kam. Aber was sehr, sehr, sehr schön war, ist, dass das natürlich dafür gesorgt hat, dass wenn so ein Song länger da ist, dann penetriert er natürlich auch, ne? Dann bringt er auch Hass. so, ne, weil einige dann sagen, ich kann es nicht mehr hören. Das ist so, wie viele sagen, Last Christmas, ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Und in dem Jahr war bestimmt so, dass viele, vor allen Dingen Männer, gesagt haben, ich kann es nicht mehr hören, weil die Frauen immer gesagt haben, oh, toll, das ist so ein schönes Lied. So, stimmt am Ende gar nicht, weil das war so ein bisschen wie bei uns selber, Guilty Pleasure. Und ich habe auch immer nur darauf gewartet, wenn jetzt bei Konzerten die Männer auch mitkommen, dann frage ich ja immer, ob sie freiwillig da sind oder ob sie einen Deal gemacht haben, dass sie sich den nächsten Kinofilm aussuchen dürfen. Und die mittlerweile kommen sie tatsächlich freiwillig und schmusen dann auch und tanzen dann zu If You Believe, weil eben irgendwann aus diesem Guilty Pleasure man sich irgendwann outen kann und sagen kann, ey, weißt du was, das war ein geiler Song. Und mittlerweile kommen Männer zu mir und sagen, ey, Alter, richtig geiler Song. So, und das ist doch, besser geht's doch eigentlich nicht. Das ist so wie bei mir, nehmen wir mal an, zu der Zeit, als ich noch Grunge in einer Grunge-Band war, kam Back for Good von Take That raus. So, und dann, so, ist auch so ein Ding. Ich fand immer, grandioser Song, mega geiler Song. So, man war natürlich so ein bisschen so, kann ich das jetzt hier erzählen? Kann ich das jetzt sagen? Oder ist das peinlich? Oder ist das wie auch immer? Sollte einem nicht peinlich sein, bitte, liebe Leute, einfach gerne immer sagen, was ihr mögt und was ihr gut findet. Aber zu der Zeit war das so. Und heute ist Back for Good ein, finde ich, auch für viele einfach fast schon ein Klassiker.
Absolut. Also ich habe mir im Vorfeld, dein alter Ego Dick Brave hat den ja bei Giovanni gesungen und da wurde hier zu Hause getanzt. Da kannst du aber mal einen drauf lassen. Also das ging richtig nach vorne.
Das habe ich Dick auch geraten. Dass er da sein Mann steht bei Giovanni.
Wir kommen gleich nochmal zu Dick. Was mich jetzt interessiert, ich mache jetzt so ein dieses immer wieder dann abliefern müssen. Jetzt hast du If You Believe kam und hat funktioniert. So, und plötzlich warst du ja, wie du gerade gesagt hast, ganz oben. Diesen Druck dann nachlegen zu müssen bis heute, spürst du den oder lässt der irgendwann nach?
Das ist eine gute Frage, weil ich mache mir eigentlich über Druck nicht so viele Gedanken, ich spüre ihn aber. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, weil wenn man sich dem so hingibt, ne, diesem Druck Gedanken, also den daran zu denken die ganze Zeit, ich glaube, dann wird man unfassbar wuschig und macht vielleicht nicht mehr das, was man wirklich möchte, weil das man merkt es schon, aber es ist jetzt nicht so, dass er beherrscht ist, der Druck. So, natürlich will man nachlegen, natürlich will man auch weiterhin erfolgreich sein, aber bei mir wechselte das irgendwann ich muss jetzt erstmal machen, was ich will. Weil, wie ich schon mal gesagt habe, If You Believe war ja nicht mein Gewächs, das war auch nicht ein Song, den ich geschrieben habe. Ich bin stolz darauf, dass ich der Interpret war, dass er so erfolgreich war. Der Song hat mir weltweit Karrieretüren geöffnet und so. Aber es war irgendwann an der Zeit, dass ich sage, ich bin ja auch Musiker, ich habe auch davor meine Songs selber geschrieben. Also wäre es mal wieder jetzt an der Zeit, im Pop-Bereich jetzt mich da auszuleben. Und das habe ich dann erstmal gemacht. Und da war dann natürlich der Druck sehr hoch, aber eher der Druck, anerkannt zu werden, als der Druck, damit erfolgreich zu werden. Und das, wenn sich dann beides ausgeht, dann hat man natürlich eine Win-Win-Situation Deluxe und so. Und so war es dann auch. Aber das weiß man ja vorher nicht. Man kann natürlich dann sagen, und das erste Album nachdem ich gesagt habe, ich mache mal eine Pause und so. Das war ja dann auch, um mich ein bisschen zu finden. Und dann habe ich danach gesagt, okay, ich bringe mir jetzt hier mein eigenes Team zusammen und mache jetzt und schreibe selber die Songs und so. Und dann ist das schon ein Wagnis, aber es war notwendig für alles, was danach kommt oder kam.
Was ich mich jetzt frage, ist, dieser Druck, der dann da ist, wenn man jetzt einmal erfolgreich war und auf dieses Level wieder zu kommen, gibt es oder gab es zu der Zeit irgendwas, was du unbedingt erreichen wolltest, also was du angestrebt hast, sei es eine Nummer 1 oder irgendwie eine Single noch länger in den Charts zu haben oder so, oder was war so da dein Antrieb, um eventuell noch einen draufzusetzen?
Also zuerst mal muss man ja sagen, da wo ich herkomme, war ja nicht damit zu rechnen, dass mir das überhaupt jemals passiert. Das heißt, ich bin in erster Linie dankbar für alles, was passiert ist und dass es überhaupt passiert ist. Und dass ich so, und wenn es nur ein One-Hit-Wonder gewesen wäre, dass ich einmal diese Luft schnuppern hätte dürfen, hätte mir wahrscheinlich schon gereicht, um mir zu sagen, du hast alles richtig gemacht, beziehungsweise es war richtig daran, an deinen Traum zu glauben, selbst wenn er nur von kurzer Dauer war. So, was dann natürlich kommt, ist jetzt dann das Durchhaltevermögen und auch die Leidenschaft und keine Gier, sondern Leidenschaft und Enthusiasmus für die Sache. Und das hat mich schon angetrieben, also auch weiterzumachen. Und ich hatte zum Glück, glücklicherweise nie, ich hatte ja, vielleicht hatte ich in dem Fall, in dem Sinne auch Glück mit If You Believe, dass es eben nicht der krasse Nummer-1-Hit war und danach kam nichts mehr, so wie bei Falco. Falco hatte, nachdem er Nummer-1 in Amerika, hatte er tiefste Depression, weil er gesagt hat, wie soll ich das denn jemals noch steigern können? So, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du meinst, aber das war ja bei mir nicht so. Ich hatte ja noch nicht die 1, aber es war auch nicht das, was ich angestrebt habe, sondern für mich war es wichtig, nicht runterzufallen. Also, weil ich hätte das aber gekonnt. Für mich war immer klar, wenn es dann nicht mehr geht, stehe ich immer noch besser da als vorher. So, und auch heute noch ist das so ein bisschen mein Mantra, dass ich sage so, ey, wenn das jetzt mit dem Erfolg jetzt nicht mehr, also ich kann ja singen. Also zumindest meine ich das so. Das wäre sowas, ich kann ja auch immer wieder in die Bars gehen und also irgendwas mache ich schon daraus. Und ich bin ja vielleicht auch nicht ganz auf den Kopf gefallen. Das heißt, mir wird schon irgendwas einfallen, um nicht total abzuschmieren. Aber es ist schöner, wenn man weiterhin das machen kann, was man so liebt. Also das ist ja was ich liebe. Das ist ja nicht was ich mache, um mich zu... Natürlich ist das ein toller Effekt, wenn man dann auch noch davon leben kann. So, das ist mega, mega schön und das will man auch nicht verlassen, ne? Aber es war mir eher wichtig, dass ich nicht immer die 1, nicht immer das Erste, so, das ist, natürlich ist das, war irgendwann mal der Gedanke, auch vielleicht, als If You Bleed international abging, dachte ich, ey, vielleicht ist sogar mal ein Grammy drin. So, ne, natürlich ist das auch mal so ein Gedanke, so ein Traum, so ein abgefahrener, so, den man vielleicht mal hat. Ja, es hat für eine European MTV Best International Artist Nominierung gereicht. Und das war auch schon mal was, wo ich sage so, wow, da kann ich stolz sein, ist noch keinem anderen gelungen vor mir. Ja. Und man muss, glaube ich, manchmal auch einfach happy sein mit dem, das klingt immer so abgedroschen, ne? Aber ich wollte einfach das, ich wollte auch, weil ich meine künstlerische Ebene als Musiker gefunden hatte, so, das war der Bereich, den konnte ich irgendwann eingrenzen. Das ist der Bereich, in dem ich mich austoben kann und möchte. Und da möchte ich gerne weitermachen dürfen. Und weitermachen dürfen ist manchmal gar nicht so einfach, weil man weiß ja nicht, wenn es mal... Guck mal, was heutzutage passiert. Man muss sich immer wieder, alle paar Jahre muss man sich wieder auf was Neues einstellen. Irgendwann war es von Vinyl auf CD, von CD auf MP3, von MP3 auf MP4, von MP4 auf Streaming, auf Dingsbums und so und auf immer neue Systeme, schneller werdende Systeme und größer werdende Systeme. Und da ist es ja nicht selbstverständlich, dass man am Ball bleibt. Und deshalb bin ich einfach froh, am Ball bleiben zu können.
Sascha, du hast gerade gesagt, dieses Thema happy sein mit dem, was man hat. Wenn man dich so von als Außenstehender beobachtet und auch in den letzten Jahren beobachtet hat, dann hat man das starke Gefühl, dass die Geburt, also erstmal deine Frau und dann aber auch die Geburt deines Sohnes, dich extrem verändert hat und den Blick aufs Ganze verändert hat. Kannst du, weil unser Podcast ja auch dein erstes Mal heißt, kannst du mal sagen, was so... Ich weiß, es kommt ein harter inhaltlicher Cut, aber dafür bin ich hier zuständig bei uns. Kannst du sagen, was mit deinem Sohn das erste Mal war, an das du bis heute ganz besonders denkst? Ich weiß, es gibt ganz viele erste Male mit Kindern, aber das erste Mal, was für dich für immer besonders bleiben wird?
Es gibt viele Momente. Also Ich war zum Beispiel, ich sag mal zwei Beispiele, wenn es okay ist. Eins war eigentlich so ein, das, weil es nicht ganz aufgegangen ist als das erste Mal. Das ist das erste Mal, was man sich als Vater vorstellt, wenn man hinterm Fahrrad herläuft und dann irgendwann sagt, so freigibt und dann so schau mal und dann fährt er die ersten Meter alleine. So, mein Sohn hat sich das aber anders überlegt. Ich habe mit ihm irgendwie wochenlang trainiert und dann hat er irgendwann aufgehört mit Fahrradfahren. Also der war ja aber auch noch sehr jung, ne? Und dann irgendwann mache ich so die Haustür auf, da sind sie so bei uns auf dem kleinen Parkplatz da zugange. Und mein Cousin, die haben da ihr Fahrrad und so, mein Cousin sagt meinem Sohn, hier, komm, ich zeig's dir nochmal, steig drauf, fährt. Mein Sohn kriegt das Fahrrad, steigt drauf, fährt. Und ich war nicht da, und ich so, nein,
das geht
ist
nicht.
Mein Moment, das ist doch mein Moment. So, und trotzdem war ich natürlich stolz wie Oscar, dass mein Sohn das für sich ganz alleine entschieden hat. Heute ist der Tag, wo ich Fahrrad fahren kann. So, und das ist natürlich so ein Moment, wo man dann trotzdem, auch wenn man gerne derjenige gewesen wäre, so, dann sagt so, wow, ich bin so unfassbar stolz. Aber der krasseste Moment, ich glaube, meines Lebens ist, ich war ja bei der Geburt dabei, glücklicherweise haben sich die Zeiten geändert und die Väter stehen nicht mehr Kette rauchen vor dem Fenster, wo die Kinder dann reingelegt werden in den Raum. Oh, ich glaube, das ist meiner. Oh, guck mal, nee, das ist meiner. Ach, Mädchen, nee, das kann nicht sein. So. Oh, der hat aber ordentlich, du, der muss aber, aufpassen, dass der nicht und so. So, und so war das ja früher in den 70ern. Es gibt noch Krankenhäuser, hängen diese kleinen Kippaschenbecher noch an der, neben dem, das ist irre. Naja, auf jeden Fall war es so toll, dass ich dabei sein konnte und ich war so aufgeregt und es war so krass und meine Frau lag dann da, ich saß so an ihrem Kopf und dann kam Otto raus und dann haben die gesagt, so, sie gehen jetzt da in dieses Zimmer nebenan, das Aufwachzimmer. Und dann machen sie sich schon mal oben rum frei. Und dann kam jemand und hat dann dieses Mini-Knäuel auf meine Brust gelegt. So, Leute, es gibt nichts Bewegenderes. Nichts, ne? Es gibt nichts, was da dran kommt. Das ist wirklich krass. Muss ich immer wieder sagen. Ich habe da in dem Moment waren alle meine Sorgen wie weggeblasen. Alles war, mein ganzer Fokus war auf einmal verschoben. Alles, was bis dahin so mich auch bedrückt hatte oder so, war auf einmal weg. Auch wir sind ja Späteltern geworden. Auch da macht man sich Gedanken. Man macht sich ja Gedanken, kann ich das überhaupt noch? Bin ich dafür überhaupt gemacht? Weil es war ja nie so richtig im Plan. Und dann passiert das, da macht man sich Gedanken. Kann ich das gut? Bin ich da besser als mein eigener Dad? Kann ich der Rolle überhaupt gerecht werden und so? Und in dem Moment, wo das dann passiert, ist so, wie als würde jemand mit so einem Zauberstab einmal so die ganzen, und dann kommt nur noch so, alles klar, ich bin ready. Es wird alles gut. Das ist wirklich ganz schräg. Das war ein ganz schräger und beste Moment.
Das ist ja so, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich habe auch zwei Jungs und bei dem zweiten war das so, dass wir uns im Vorfeld aufgrund einer Auffälligkeit in seinem Kopf echt Sorgen gemacht haben. Und das war so bis zum Schluss so dieses, boah, hoffentlich geht das gut. Und man macht sich viele Sorgen und vielleicht du ja auch, wenn du sagst, Sascha, dass ihr in Anführungszeichen Alteltern geworden seid. So man macht sich einen Haufen Gedanken, ich weiß nicht, wie dir das ging. Und dann dieser Moment, und deswegen kann ich das nur, ich kann das so nachvollziehen, wenn dann dieses Kind auf den ersten Blick erstmal gesund bei dir ist, du hältst es im Arm, dann ist alles weg. Und nur dieser Moment zählt. Und deswegen kann ich das absolut so bestätigen. Und ist auch durch diese ganzen ersten Male, die danach kommen, ja nicht aufzuwiegen oder zu toppen. Sehe ich ganz genauso.
Also ich kann euch eins dazu sagen, bei mir ist das im März der Fall, dass alles hoffentlich gesund ist und dann dieses Knäuel auch auf meiner Brust liegt, aber ich habe genau das jetzt, also es ist jetzt noch 3 Monate vielleicht hin, ich denke die ganze Zeit, ich bin selber innerlich noch 6, ich bin kindlich, ich spiele gerne, ich mache nur Scheiße, wie soll ich dann jetzt in 3 Monaten diese Verantwortung übernehmen, wie soll ich das dann tragen. Dieses dann, wenn ich heute irgendein Problem habe, rufe ich meine Eltern an. Dann ruft der Freund aber dann irgendwann mich an und fragt mich diese Fragen irgendwie mit Versicherungen und diesen ganzen Kram. Denke ich,
ja, aber wenn du selber noch, ich kann nur, also wenn du selber von dir sagst, du bist noch 6 und bist selber noch ein Kind, dann hast du in ganz vielen Bereichen beste Voraussetzungen, da in vor allen Dingen in den ersten Jahren sehr gut zu sein und der Rest kommt von alleine.
Der Rest kommt dann, ja genau.
Ja, ich bin gespannt.
Das wird gut, Martin, das wird sehr, sehr gut.
Du kannst dich freuen.
Ja.
Ja, das mit dem Schlafen und so, da muss man sich natürlich dann als moderner Vater dann auch drauf einstellen.
Ja, das ist ein paar Jahre. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Das hat mir niemand gesagt. Das hat mir niemand gesagt, als sie uns immer gesagt haben, ihr beiden, ihr seid doch prädestiniert, ihr müsst doch und bla und so, ne? Guck mal hier, ach, das ist so, ach, und glaub. Nee, von diesen Sachen hat niemand was erzählt.
Ist auch
von
besser
diesem
so.
Schlafmangel und so. Hm? Aber man kommt durch.
Sascha, ich mache nochmal ein erstes Mal. Ich muss jetzt gerade einmal dran denken, was du zu Beginn gesagt hast. Weil wir jetzt gerade so beim Thema Familien sind, Martin, mache ich nochmal einmal diesen Familienschwang. Ja. Du hast gerade gesagt, als meine Eltern, deine Eltern, sich das erste Mal haben scheiden lassen. Also das klingt ja schon mal so schräg, wenn man das sagt, weil na klar, man lässt sich ja nur einmal scheiden. Bei deinen Eltern war das anders, richtig?
Ja, die haben sich tatsächlich, also miteinander muss man immer sagen, ne? Weil es gibt ja Menschen, die auch mehrere Ehepartner hintereinander und dann auch mehrere Scheidungen und so. Aber meinen Eltern war es tatsächlich, die haben es innerhalb von 10 Jahren, von den ersten 10 Jahren meines Lebens geschafft, sich zweimal zu verheiraten und zweimal scheiden zu lassen voneinander. Das war schon schräg. Ich konnte es irgendwie auch, ich kann da viel nachvollziehen. Ne? Ich habe das dann bei denen so in den ersten Jahren natürlich nicht mitgekriegt als kleiner Junge, bis ich 4 war, da haben die sich das erste Mal getrennt. Dann haben sie in diesem Jahr, wo eigentlich Pause war, haben sich, glaube ich, mal wieder gesehen. Dann müssen sie meinen Bruder gezeugt haben. Dann haben sie gedacht, dann können wir es doch jetzt nochmal probieren. Dann haben sie wieder geheiratet. Dann haben sie ungefähr nach der gleichen Zeit festgestellt, ach nee, doch nicht. Und haben sich wieder scheiden lassen. Ja, also die hatten es auf jeden Fall nochmal versucht, was ich ja für die Familie, glaube ich, was ja eigentlich ganz, ganz löblich ist. Aber ich habe dann irgendwann zu denen gesagt, so lass es doch besser, weil die Stimmung ist nicht so gut, wenn ihr miteinander seid.
Aber sag mal, aber gab es dann eine zweite Hochzeit? Also die Hochzeit wurde dann auch nochmal gefeiert und dann war nochmal der Trauzeuge da und dann war nochmal alles wie beim ersten Mal und alle haben so getan, juhu, alles ist wie beim ersten Mal oder wie?
Ich habe da nur ganz dunkle Erinnerungen dran. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt dabei waren. Ich glaube, das war so eine flotte standesamtliche Nummer.
Ah, okay.
Ohne viel Brimborium. Außerdem war ja auch nicht viel Kohle da und so. Also ein großes Fest gab es schon mal gar nicht. Und das erste Mal waren meine Eltern sehr jung. Die waren 17 und 18, als ich zur Welt kam. Und da war das auch, glaube ich, eher so ein Must. Also da haben die Eltern, das war ja noch frühe 70er Jahre, da war es noch so ein bisschen so, gerade in der Kleinstadt oder auch überhaupt, ihr kriegt jetzt ein Kind, da müsst ihr heiraten. Mhm. So, ne, das kann man sich ja heute, also zumindest nur noch bedingt vorstellen, dass das so verpflichtend fast ist, aber glücklicherweise, aber damals war es halt noch so.
Und nimmt man sich dann schon viel mit, wenn man das bei den eigenen Eltern überlegt, weil das überlege ich jetzt auch gerade viel, so und so, das würde ich anders machen, als meine Eltern das gemacht haben. Oder ich höre ganz oft den Spruch, wenn du mal Kinder hast, dann wirst du das verstehen, warum wir so handeln. Das versteht man natürlich nicht als Kind, aber wenn ihr jetzt als Väter, guckt man da auch viel, was passiert ist und hinterfragt das jetzt und macht es deswegen anders?
Also ich glaube, mal so, mal so. Ich glaube, es gibt bestimmt einige Sachen, wo ich sage, also mein Vater war jetzt nicht so unbedingt die besondere, hatte nicht so eine große Vorbildfunktion, was ich ein bisschen schade finde, was ich auch ein bisschen vermisse. Also diese Vaterfigur, zu der man aufschaut, von der man sagt, also, aber es gab bestimmt auch bei meinem Vater Punkte, wo ich sage, ey, das fand ich cool oder das war, dem habe ich nachgeeifert oder so. Und wo ich dann sagen würde, dass würde ich jetzt nicht mitnehmen in meine Erziehung, weil wie gesagt, von meinem Vater kam da nicht viel, aber von meiner Mutter wiederum, in den jungen Jahren, die hat's trotz, also ich habe ja dann auch noch einen Bruder und der ist 5 Jahre jünger und die hat's dann wirklich auch nicht leicht gehabt und uns beide irgendwie groß gekriegt und davor habe ich tierischen Respekt und hat uns noch so ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, die ich auch versuche weiterzugeben. Das ist so eine klingt vielleicht verstaubt, vielleicht sagen auch einige, modernere Menschen, das ist ja oldschool und so. Ich mag es aber trotzdem an diesen Werten festzuhalten. Das ist sowas wie Höflichkeit, Menschlichkeit, also Miteinander. Und sogar jetzt mal an ganz einfachen Beispielen, der Oma im Bus, im Zug oder wo auch immer in der Bahn, in diese den Platz frei zu machen. So, das sind so Sachen, die hat meine Mutter mir mitgegeben. So, ne? Das war auch damals schon nicht selbstverständlich mehr, sondern so. Und da habe ich ganz viel drauf geachtet, Menschen auch mal sich zu nehmen, in den Arm zu nehmen, auch wenn man sie jetzt noch nicht besonders gut kennt oder so. Also, I don't know, das war so ein bisschen so bei uns so. Wir hatten ganz oft zu Weihnachten Freunde da, die alleine waren, die entweder alleine gelassen wurden. Die hat meine Mutter nicht alleine gelassen. Die hat gesagt, die sind sonst alleine zu Hause. Das geht nicht. Also kommen die zu uns. Und da haben wir ganz oft mit verschiedenen Menschen irgendwie Heiligabend gefeiert. Aber das war, ich fand es immer toll. Und das habe ich so mitgenommen. Und das würde ich auch weitergeben wollen.
Jetzt haben wir Ende des Jahres, man guckt immer so ein bisschen nach vorn, 2026. Jetzt ist es um dich, Sascha. 2026 zumindest ist für meinen Stand erstmal ein bisschen ruhiger, musikalisch. Gar nicht ruhig ist es um deinen Kumpel Dick Brave. Auf den müssen wir jetzt einmal kurz zu sprechen kommen. Der geht Anfang des Jahres auf Tour, war jetzt 10 Jahre weg und kommt jetzt irgendwie zurück. Erzähl mal, was weißt du davon?
Ja, es ist ja nicht irgendwie, ne? Also ich habe da schon meine Rolle in diesem Wahnsinn, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es, also ja, Dick Brave kommt zurück, Dick Brave ist zurück, also wie wir vorhin schon angesprochen haben, Martin, mit einem wunderbaren Song Back for Good.
Yes.
Eben aus dem Grund, weil wir sagen, Dick Brave ist back for good, also er bleibt auch gekommen, um zu bleiben, zurückgekommen, um zu bleiben. Ich glaube, Dick hatte so seine Probleme, sich auch zurechtzufinden. So, und Dick Brave hat unfassbares Talent. Wir waren nie beste Freunde oder so, sind wir auch heute noch nicht. Aber irgendwie hat er mir auch ein bisschen leid getan, weil ich finde, er ist ein großartiger Musiker und großartiger Rock'n'Roller. Aber er hat halt oft auf die falschen Leute gehört, hat wirklich viel Pech gehabt, hat beschissene Investitionen gemacht, also hat sich irgendwie auch immer auf die falschen Leute verlassen und so, ist mit falschen Leuten in Kontakt gekommen, am Schluss sogar mit der Mafia. Ich meine, er hat sogar versucht, mich zu verarschen, aber ich nehme ihm das gar nicht, im Nachhinein gar nicht mehr so krumm, weil er war echt verzweifelt. Also um es kurz zu machen, ich bin bei mir so viele Leute, ne? Irgendwann war ich einen Kaffee auf, ne? Stehe ich im Fahrstuhl und sagt einer, hey, wann kommt denn Dick Brave zurück? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Aha, lustig, du bist doch Dick Brave. Ich dachte so, es ist okay, wenn man uns miteinander verwechselt, wenn man sagt, wir sehen uns ähnlich. Ja, das stimmt auf eine Art und Weise. Aber wenn man auch noch so weit geht und sagt, du bist Dick Brave, da war dann einfach vorbei.
Da geht gar nicht.
Da war es vorbei. Und da habe ich gesagt, okay, alles klar, wo ist der Typ? Wo ist der Typ gerade? Ich habe ihn jetzt nicht verfolgt oder sonst irgendwas, aber dann irgendwie haben ein paar Leute drauf angesetzt, sagt, er hat eine Show in Las Vegas, war dahin, ich bin hingeflogen und dann kam der ganze Quatsch mit Mafia und so. Dann wollte er mich irgendwie, dass ich für ihn den Mafia, also es war wirklich wird alles in unserem, wir haben eine Graphic Novel darüber gemacht. Und die ganze Story wird auch in 3 Videos auch erzählt, was da in der Zwischenzeit passiert ist und wie ich ihn wiedergeholt habe. Wir sind dann geflohen. Ich habe das gesettelt mit der Mafia und deshalb ist er mir jetzt natürlich verschuldig. Und ich sehe natürlich zu, dass er jetzt hier wieder richtig an den Start kommt. Und deshalb gehen wir auf Tour nächstes Jahr, beziehungsweise er geht auf Tour. Ich schaue zu und mache natürlich ein bisschen Promo für ihn, weil er ja auch nicht so gut Deutsch spricht, ne? Also man muss ja auch dazu sagen, er hat es halt immer noch nicht gelernt, obwohl er schon so lange, ich habe ihm sogar meine Biografie gegeben, damit er anhand da mal ein bisschen vernünftig klare Sätze bilden kann und so. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wenn der Interviews gibt, dann fragt sich jeder, was hat er jetzt gesagt?
Ja, aber ist schon besser geworden.
Ja, ist eine Menge Arbeit. Ist wirklich eine Menge Arbeit mit ihm. Aber er gibt sich Mühe und das weiß ich zu schätzen. Und er ist natürlich nun mal auch einfach ein Rock'n'Roll-Genie. Ne? Das heißt, wir haben jetzt die ersten Tourtermine rausgegeben und es war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Wir haben Zusatztermine ausverkauft. Wir haben Sommershows ausverkauft. Es ist einfach krass. Die Leute wollen Dick Brave und Dick Brave will wieder zu den Leuten. Das ist sein richtiger Platz. Er hat alles möglich versucht. Er wollte, ach Gott, was hat er alles gemacht? Stuntman, Rodeo-Reiter, auf einer Ranch gearbeitet. Er hat sogar in Österreich Käse gemacht. In Österreich Käse gemacht, weil er Österreich so liebt und Käse so liebt. Aber ihm hat es dann irgendwann nicht mehr gefallen, Dick Cheese zu machen und dann hat er einfach gesagt, ich ich muss wieder Musik machen, Leute. Und das ist auch genau das Richtige. Ich habe ihn darin auch bestärkt, weil es wirklich wichtig ist, dass der wieder zurück auf die Bühnen kommt.
Ich finde das wirklich, du verkaufst dich da unter Wert, das ist echt ein feiner Zug von dir. Also, dass du dem nochmal so eine Chance gibst, jetzt nochmal, finde ich gut. Echt Hut ab. Und
nee, also ich muss auch mal sagen, ihr hackt jetzt ganz schön darauf rum und dass der jetzt nur deswegen wiedergekommen ist, weil du den so ein bisschen da, weil er dir was schuldet. Ich finde aber, ich habe ihn in der Giovanni Zarrella Show gesehen und ich sage, der wäre auch ohne dich zurückgekommen, weil der hat so viel Potenzial. Ich höre den gerne, ich würde gerne auf die Tour gehen und ich werde ihn unterstützen. Für mich, weil ich ihn mag.
Hörst du ihn etwa lieber als Sascha, Martin?
Ja, da gibt's einige. Das ist nicht so, wofür man, du musst hier, nur weil wir jetzt miteinander reden, du kannst es ruhig offen sagen. Ich bin ja auch heimlich Dick Bray Fan.
Aber super heimlich.
Ich glaube, das weiß er nicht.
Nein, er weiß das schon. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, ne? Er hat ja seine Reise gemacht und er hat, glaube ich, vieles versucht, was außerhalb der Musik, was ihn irgendwie happy machen könnte. Gibt's aber nichts. Dick Brave ist Vollblutmusiker und Rock'n'Roller vom Herzen und der einzige Platz für ihn ist auf der Bühne.
Das heißt, Sascha, sag nochmal ganz kurz, das weißt du ja bestimmt auch, neues Album kommt auch von ihm.
Neues Album kommt auch im Januar, so um den 23. rum, kommt das neue Album und das wird im Stangewirt präsentiert. Weil das war die Alm, wo er seinen Käse gemacht hat. Also da gibt's natürlich eine Connection.
Ja, natürlich. Klar.
Ja, also für mich liegt das alles auf der Hand, absolut nachvollziehbar, dass man das dann auch da macht. Also
ja.
Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ganz offensichtlich.
Und, genau.
Wenn wir auf die Uhr gucken, müssen wir leider schon so ein bisschen Richtung Ende schielen. Und wir beenden den Podcast immer mit ein erstes Mal, worauf du dich in Zukunft noch freust. Ich habe eine kleine Erweiterung, da du in letzter Zeit viel Zeit auch mit Dick Brave verbracht hast und den ja so ein bisschen unter deinen Fittichen hatten. Vielleicht weißt du auch ein erstes Mal, worauf der sich freuen könnte, aber was mir viel wichtiger ist, auf welches erste Mal freut sich Sascha in Zukunft?
Also, ich freue mich auf noch ganz viele erste Male, vor allen Dingen, was wir ja vorhin schon gesagt haben mit meinem Sohn. Also das wird, glaube ich, noch, da wird es noch hoffentlich noch einige geben, die ich erleben und miterleben darf. Und ich glaube, was beruflich ganz cool wäre, kommt mir jetzt gerade in den Kopf, weil wir so viel über Dick Brave geredet haben und so viel Lobhudeleien gehört haben. Ich meine, vielleicht hat er gar keinen Bock drauf. Ich müsste ihn fragen, aber vielleicht könnte mal sowas Dick Brave und Sascha zusammen.
Ey, ihr beide gleichzeitig auf der Bühne.
Machen einen Song zusammen. Ja, und sind gleichzeitig auf der Bühne.
Vielleicht ja im Stangelwirt.
Ja, ich glaube, das ist seine Show. Das ist seine Show, weil er hat den Käse da gemacht, da habe ich nichts. Das ist seine Connection. Aber so irgendwann so, ja. Vielleicht irgendwas Weihnachtliches für nächstes Jahr. Ich denke mal drüber nach.
Sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und Sascha, das war ganz großartig, dass du uns hier beglückt hast mit deiner Anwesenheit. Hat großen Spaß gemacht, ehrlicherweise. Ich werde mir gleich...
Ja, absolut.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir gleich Orangenstäbchen, Double Dip oder doch eine Bockwurst hole. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ey, das ist natürlich... Martin, darf ich noch eine Abschlussfrage machen?
Ja, ich habe eigentlich auch noch eine, aber ich weiß, welche du stellen willst.
Wir haben noch ein bisschen.
Zu so einem wichtigen Thema noch.
Ja.
Guck mal, Sascha, du hast so eine Eiskarte vor dir, ne? So diese klassische Eiskarte von früher. Ja. Jetzt nicht so Kugeleis, sondern so diese, so, ich will jetzt keine Marke nennen. Welches Eis wählst du und warum?
Ich habe ja vor allen Dingen die Eissorten wegen ihrer Namen total bewundert, ne? Ich meine, Brauner Bär, das ist doch wirklich einfach...
Brauner Bär ist gut, ja.
Aber Flutschfinger, Ed von Schleck. Ich meine, Entschuldigung. So, aber
du musst dich entscheiden.
Mein Lieblings, also wenn ich eins von, ich habe natürlich alle immer so ein bisschen durch und so, immer so ein bisschen durchgemengt, aber so hängen geblieben. Am meisten bin ich bei Domino.
Wirklich?
Ehrlich?
Ja, ich mochte die Waffel. Ich mochte die Waffel. Das war so simpel, aber echt.
Aber dann kannst du doch auch Happen. Happen hatte doch noch mehr Waffel. dieses klassische.
Ja, aber das war ja dreigeteilt, genau, in die drei verschiedenen Eissorten. Nee, das fand ich nicht so gut, weil da musste ich immer die ich nicht so gerne mochte, das war Erdbeer, musste ich erstmal abbeißen und dann hatte ich Schokolade und Vanille, da war ich wieder fein.
Stimmt. Martin, komm du. Was wär's bei dir?
Naja, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß, das ist stand immer ganz ganz unten rechts, also
das sind Minimilk.
Exakt.
Du warst echt ein Typ Minimilk, das ist das langweiligste, was man sagen kann.
Aber du hattest immer eine sichere Bank da, und das war günstig, Preis-Leistung war
top. Ja, 30 Pfennig oder so, Leistungsfort. Kein, da war, ja, stimmt, das ist da, das war nicht gelogen. Das war halt einfach, das war.
Ja.
Ja.
Aber gab's auch in zwei Sorten, ne, oder?
In drei, glaube ich sogar. Schokolade, Erdbeer und Vanille und ich bin Team Schoko.
Naja.
Ich weiß nicht, warum du das jetzt so getrellert hast, aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Abschluss. Wir sind, gehen musikalisch raus. Das finde ich gut. Sascha, vielen, vielen Dank. Ja. Das hat großen Spaß gemacht.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Manni.
Schoko.
Ciao.
Schokolade.
Warum denn das zur Hölle? So, tschüss jetzt.
Tschüss.